Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen mit Daniel Knoll. Die spanischen Sozialisten fahren eine historische Niederlage ein. Bei den Regional- und Gemeindewahlen werden sie fast überall von den Konservativen überflügelt. Großdemo in Klein-Döttingen. Vom Aufmarsch der Atomgegner waren gestern selbst die Organisatoren überrascht. Und Risikospiele im Fußball mal ganz friedlich. Der Kanton St. Gallen macht vor, wie es geht. Guten Morgen. Zunächst die Nachrichten in heute Morgen mit Andrea Just.
In Spanien haben die regierenden Sozialisten bei den Regional- und Gemeindewahlen massiv Stimmen verloren. So kommen die Sozialisten nach Auszählung fast aller Wahlzettel auf rund 28%. Zulegen konnte dagegen die konservative Volkspartei. Sie erreicht jetzt gut 37% der Stimmen. Auch in traditionellen linken Hochburgen wie Sevilla, Córdoba sowie in der Region Kastilien-La Mancha setzten sich die Konservativen durch. Die Wahlen standen im Schatten landesweiter Proteste gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die Sparpolitik und die Korruption. In der pakistanischen Stadt Karachi haben militante Taliban einen Militärstützpunkt gestürmt. Dabei wurden laut offiziellen Angaben mindestens 5 Menschen getötet. Ein Armeesprecher sagte, es habe mehrere Explosionen gegeben und mindestens ein Militärflugzeug sei zerstört worden. Die Angreifer hätten unter anderem Handgranaten und Raketenwerfer eingesetzt. Sie hätten sich in einem Gebäude verschanzt. Pakistanische Spezialeinheiten hätten einen Gegenangriff begonnen. Ein Taliban-Sprecher sagte, mit dem Angriff räche man die Tötung des Al-Qaida-Führers Bin Laden durch ein US-Kommando in Pakistan. Die Goldene Palme des Filmfestivals von Cannes geht an den Film «The Tree of Life» des US-Regisseurs Terrence Malick. Es ist ein philosophisches Familiendrama über die menschliche Existenz und die Natur. Den Preis als beste Darstellerin erhält die Amerikanerin Kirsten Dunst für ihre Rolle im Film «Melancholia» von Lars von Trier. Bester männlicher Hauptdarsteller wurde der Franzose Jean Dujardin für seine Rolle im Film «The Artist». Wegen der Aschenwolke des Vulkans Grímsvötn bleibt der Flughafen der isländischen Hauptstadt Reykjavik vermutlich auch heute geschlossen. Dies teilte die Luftfahrtbehörde Islands mit. Gemäß der Europäischen Flugsicherheitsbehörde sollte der Flugverkehr in Europa vorerst nicht beeinträchtigt sein. Die Aschewolke könnte jedoch am Dienstag den Norden Schottlands erreichen, warnt Eurocontrol. Die Entscheidung in der Schweizer Fußballmeisterschaft ist auf nächsten Mittwoch vertagt. Eine Runde vor Schluss liegt Basel nur noch einen Punkt vor Zürich. Zürich gewann in Luzern 5:0, während Basel in St. Gallen beim 0:0 zwei Punkte abgeben musste. Thun besiegte Bellinzona 3:1, Xamax Neuenburg verlor gegen die Young Boys 1:2 und die Grasshoppers besiegten Sitten 2:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.469 Punkten, minus 1,4%. Der Dollar wird zu 87,97 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,90 beziehungsweise zu einem Dollar 40,84. Das Wetter am Morgen im Osten noch teilweise bewölkt, sonst überwiegend sonnig. Im Norden um 24 Grad, im Süden rund 28 Grad.
Informiert in den Montag mit heute Morgen. In Spanien haben die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero bei den gestrigen Regional- und Gemeindewahlen ein eigentliches Fiasko erlebt. Zwar liegen noch keine definitiven Resultate vor, aber der Trend ist eindeutig. Die Sozialisten kommen noch auf rund 28%, die oppositionelle konservative Volkspartei auf gut 37%. Bei mir im Studio ist jetzt unser Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Wofür genau wurden die regierenden spanischen Sozialisten abgestraft?
In erster Linie für ihren harten Sparkurs, den sie nicht nur auf nationaler Ebene durchgezogen haben, im Gesundheitswesen oder bei der Altersvorsorge, sondern eben auch in den von ihnen regierten Gemeinden und Regionen. Im Gegensatz zur bürgerlichen Opposition, die sich bisher darum herumzudrücken vermochte und deshalb bei der Wählergunst eher gut dastand.
Welchen Einfluss hatten die Massendemonstrationen der letzten Tage auf dieses Wahlergebnis?
sichtbar eigentlich erstaunlich wenig bis keine. Die Boykottparole der Protestbewegung, die ja lautete weder noch, weder Konservative noch Sozialisten, schlug sich an den Urnen nicht spürbar nieder. Die Stimmbeteiligung erhöhte sich im Gegenteil um 3%. Aber man kann doch davon ausgehen, dass diese Protestbewegung zur politischen Mobilisierung beigetragen hat.
Verebbt diese Protestwelle jetzt nach dem Wahlausgang oder brandet sie weiter durchs Land?
Das wird sich zeigen müssen in den nächsten Tagen. Gestern noch haben die Demonstranten beschlossen, ihre Proteste mindestens eine Woche fortzusetzen. Aber es ist natürlich gut möglich, dass angesichts der ausgebliebenen Direktwirkung ihrer Aktionen auch sich Frustration breit macht und sich eine Demobilisierung abspielt in den nächsten Tagen.
Was bedeutet dieser Wahlgang für die politische Zukunft Spaniens?
So wie die Dinge jetzt liegen, kann man getrost davon ausgehen, dass es in Spanien bei der Nationalneuwahl vom nächsten Frühjahr auch dort zu einem Machtwechsel kommt. Zapatero selbst hat bereits vor 6 Wochen angekündigt, dass er da nicht mehr antritt und seine Nachfolger, sei das nun Verteidigungsministerin Chacón oder Innenminister Rubalcaba, haben kaum das Profil, das Steuer noch rumzureißen. Also man kann davon ausgehen, dass die Konservativen im nächsten Frühjahr auch in Madrid die Regierung übernehmen.
Erläuterungen und Einschätzungen unseres Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind. Die Zeit 6.07 Uhr. Unter dem Motto «Menschenstrom gegen Atom» haben gestern gegen 20.000 Menschen für eine AKW-freie Zukunft in der Schweiz demonstriert. Ort der Kundgebung war das aargauische Kleindöttingen und die Menschenströme waren kilometerlang. Die Anti-AKW-Bewegung erlebt eine Renaissance, Alex Moser berichtet.
Mit solch einem Aufmarsch an Demonstranten hatten auch die Organisatoren im Vorfeld nicht gerechnet. Statt der geschätzten 10.000 Kundgebungsteilnehmer waren es gestern Nachmittag plötzlich gegen 20.000, die sich in Kleindöttingen auf einem Feld zwischen den AKWs Betznau und Leibstadt versammelten. Der grüne Nationalrat Geri Müller, der als einer der Redner an dieser Veranstaltung auftrat, war überwältigt.
Wir haben gesagt, dass wenn wir gegen 10.000 gehen, sind wir glücklich. Jetzt bin ich einfach überglücklich.
Überglücklich auch darüber, dass die Anti-AKW-Bewegung mit dieser großen Anzahl Teilnehmer an Gewicht zugelegt hat. Es waren auffällig viele Junge im Publikum und auch viele Menschen, die noch nie an einer Demonstration dieser Art teilgenommen hatten.
Ja, ich denke, die letzten Monate und Wochen, diese ganzen Diskussionen in den Medien, auch die stattgefunden haben, die haben die Leute jetzt bewegt. Einerseits natürlich das Ereignis in Fukushima, diese Katastrophe, und auf der anderen Seite jetzt Leute, die immer noch sagen, wir wollen dabei bleiben. Also offenbar müssen wir uns bewegen, um denen klarzumachen, das ist vorbei, dieser Zug ist abgelaufen.
Einer der prominentesten Atomkraftgegner dieses Landes ist der kulturschaffende Franz Hohler. Er erinnert an die letzte wirklich große Anti-AKW-Demo. Damals im Nachgang zur Katastrophe von Tschernobyl konnten 30.000 Menschen mobilisiert werden. Passiert ist nach dieser Kundgebung allerdings nicht sehr viel. Fukushima müsse man ernster nehmen, sagte Hohler.
Der Unterschied, es hat eine Hightech-Nation getroffen, die 50 AKWs betreibt, sicher keine Würstchen, diese Ingenieure, die die im Griff haben sollten. Und nun läuft das derart aus dem Ruder mit Reaktoren vom selben Typus, wie wir sie auch haben. Und das heißt, es geht uns etwas an.
Die Gefahren der Atomstromproduktion werden nun von der Politik doch noch ernst genommen, ist Franz Hohler überzeugt.
Auch jetzt, wenn man hört, dass der Bundesrat darüber debattiert und Ausstiegsszenarien diskutiert, das wäre damals nicht so gewesen. Bei der Bevölkerung, denke ich, ist die Betroffenheit ähnlich groß wie damals. Aber die Folgen, hoffe ich, werden diesmal greifbar sein.
Der prominente AKW-Gegner Franz Hohler. Ebenfalls gestern wurde Fußball gespielt hierzulande. Es war friedlich rund um das Fußballspiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel. Das hat seine Gründe, denn kein Kanton geht so konsequent gegen randalierende Fans vor wie St. Gallen. Alexander Sauter.
Wenn die Anhänger des FC Basel aufkreuzen, leuchten bei den Sicherheitsverantwortlichen die Warnlampen. Die Spiele mit Beteiligung der Basler gelten meist als Hochrisikospiel. Und trotzdem blieb es gestern in St. Gallen ruhig. Kein Zufall, sagt Thomas Hansjakob, erster Staatsanwalt des Kantons.
Wir haben immer auch eine Gruppe von Polizisten im Einsatz, die nur die Aufgabe hat, Störer zuerst zu beobachten, die Störungen genau festzustellen und dann diese Störer polizeilich festzunehmen.
Beweiserkennungs- und Festnahmeelement nennt die Polizei diesen Sondertrupp.
Das führt dann eben dazu, dass man nicht rein zufällig, weil eine Auseinandersetzung entsteht oder weil eine Sachbeschädigung begangen wurde, irgendwelche Leute anhält, sondern dass man ganz gezielt diejenigen Leute auswählt, die eben besonders auffallen und dass man dann eben auch sauber beweisen kann, was die getan haben.
Sagt der St. Galler Staatsanwalt Thomas Hansjakob. Doch nicht nur das ist einzigartig am St. Galler Modell. Wer erwischt wird, wie er randaliert oder pöbelt, kommt vor den Schnellrichter. Noch vor Ort wird das Urteil gefällt, eine Buße ausgesprochen und das Urteil schriftlich übergeben. St. Gallen ist Pionier mit diesem Modell. Auch andere Kantone prüfen, ob dieses Verfahren künftig angewendet werden soll. Obwohl Staatsanwalt Hansjakob weiß, dass das St. Galler Vorgehen nicht auf jeden Kanton übertragbar ist.
Wir leben davon, dass wir eben relativ kleine Fangruppen haben, die nach St. Gallen kommen, dass Zürich, Bern oder Basel die Probleme nicht so einfach lösen können wie wir in St. Gallen. Das ist für mich auch logisch, oder? Aber ich nehme an, wenn man gleich konsequent vorgeht, dann wird man das auch in Zürich oder Bern schaffen.
Sagt Thomas Hansjakob, erster Staatsanwalt des Kantons St. Gallen. Der Krieg zwischen Nord- und Südsudan ist seit 6 Jahren beendet und in wenigen Wochen soll der Süden ein unabhängiger Staat sein. Bei der Unabhängigkeitsabstimmung im Januar wurde allerdings offen gelassen, was mit der Region Abyei geschehen soll. Das kleine Stück Land ist sehr fruchtbar und prompt ist übers Wochenende ein bewaffneter Konflikt zwischen dem Norden Sudans und dem Süden ausgebrochen. Markus Häfliger, der Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, war erst kürzlich in Sudan. Ich habe ihn heute früh gefragt, war es abzusehen, dass der Kampf um Abyei früher oder später mit Waffen ausgetragen werden würde?
Abyei war von Anfang an die größte Knacknuss im Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden. Es gab seit Januar, seit dem Südsudan-Referendum, immer wieder Scharmützel. Allerdings wurden die mit irregulären Verbänden ausgetragen. Neu ist jetzt eine ganze Division der Armee des Nordens in Abyei stationiert. Das ist eine Eskalation, die ganz bestimmt die Kriegsgefahr ansteigen lässt.
Abyei ist sehr fruchtbar. Ist die Region deshalb für die Wirtschaft der beiden Landesteile unverzichtbar? Oder geht es vor allem um einen Streit mit viel Symbolgehalt?
Es geht um beides. Es geht wirtschaftlich gesehen vor allem um die Weiderechte der Miseria. Das ist ein nomadischer Stamm im Norden, der darauf angewiesen ist, dass er in den fruchtbaren Gebieten um Abyei einmal pro Jahr seine Kühe weiden lassen kann. Es ist allerdings ein Problem, das existiert entlang der gesamten zukünftigen Grenze zwischen dem Nordsudan und dem Südsudan. Also nomadische Stämme, die über diese Grenze migrieren müssen einmal pro Jahr. Überall sonst ist das kein allzu großes Problem, so scheint es zurzeit, sondern nur in Abyei. Und das zeigt doch, dass sich die Miseria, ein sehr kriegerisch eingestellter Stamm, willig instrumentalisieren lassen mit ihren Interessen durch die politischen Interessen Khartoums. Und dabei geht es vor allem um die Befürchtung in Khartoum, also im Norden, dass sich entlang dieser genannten Grenze zum Südsudan ein neues Problem entwickeln könnte von Minderheiten, die unruhig sind und eigentlich zum Süden gehören möchten. Und da ist Khartoum offensichtlich gewillt, jetzt in Abyei ein Exempel zu statuieren.
Wenn wir das alles zusammennehmen, droht Sudan wegen Abyei ein neuer Krieg.
Es ist für beide Seiten sicher immer schwieriger, von ihren Maximalforderungen herunterzuklettern, ohne das Gesicht zu verlieren. Deswegen ist die Kriegsgefahr akut. Es gibt aber auch starke gemeinsame Interessen für einen Frieden. Das hat vor allem mit der Erdölförderung zu tun. Auf welche Seiten am Ende der Batzen fällt, ist zurzeit nicht absehbar.
Erläuterungen des NZZ-Afrika-Korrespondenten Markus Häfliger. Und soweit heute Morgen zum Wochenstart. Verantwortlich für die Inhalte ist Daniel Eisner. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.